Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal erfahren, wie schnell in Puttaparthi die stille Post funktioniert. In diesem Fall hörte ich, Yolanda Tan schreibt ein Buch über ihre Erlebnisse mit Sai Baba. Naja, so ein Hinweis verhallt beim Radio natürlich nicht ungehört und ich dachte, da muss ich hin. Darum soll es heute gehen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Yolanda, ich treffe dich hier am Computer an. Ich nehme mal an, du schreibst an deine Erinnerungen.
Yeah.
Und da du sicherlich in der letzten Zeit viel in deinem Kopf gekramt hast, bin ich gespannt, was du mir über deine Erlebnisse mit Swami erzählen kannst. Fang am besten vorne an, wie das war, als du ihn kennenlerntest.
Das war im Jahr 1988. Ich war schwer krank. Und war beim fünften Arzt gelandet. Und dieser Arzt sagte, ja, also es kann da jetzt keiner mehr helfen. Aber ich kenne einen Mann, man höre, einen Mann, hat er gesagt, vorsichtig zu mir in Indien. Da wüsste er, dass schon Heilungen geschehen werden. Also das könnte er mir empfehlen. Ja, ich bat ihn dann, mir was zum Lesen zu geben. Und dann hat er mir ein kleines Büchel vor die Nase hingelegt.
Welches?
Das war das kleine blaue Büchlein Ich Bin.
Ach, das von El Drucker?
Hab keine Ahnung. Und ich wusste von dem Mann, Anführungszeichen, ja überhaupt nichts. Und dann sagte ich, ja, und dann deutet er auf die Wand und sagt, schau, da ist ein Bild. Und da war ein schwarz-weiß Bild von einem Mann, also nur Porträt, buschige Haare. Da sage ich, das ist doch kein Inder, das ist doch ein Afrikaner. Und ob er sich nicht täusche. Nein, sagt er, das ist ein Indier und er lebt in Indien. Und dieser Mann, also bei dem sind Heilungen schon geschehen, das weiß er ganz bestimmt. Und ich soll es mal da probieren.
Und wenn es ein Schwarz-Weiß-Foto war, dann war das ja noch so ein schönes, junges Bild von ihm. Ne?
Herrliches Bild, also herrlich. Mit einer strahlenden Lichtaura. Und das hat mich sehr angezogen und verwundert, weil ich gesagt habe, sowas kann man doch gar nicht fotografieren, die Aura eines Menschen. Das war aber alles, was ich vom Spirituellen wusste, mehr nicht. Und dann hat er mir aber noch erklärt, dass es eben eine Gruppe gibt in München und ich sollte mich da hinwenden, weil die reisen jedes Jahr in den Sommerferien nach Indien. Das ist eine ganz große Gruppe und da wäre ich gut aufgehoben und so. Ja, und dann hat er mir die Adresse gegeben und ich bin da dann Donnerstag und Sonntag hingegangen zum Bhajan singen. Ich wusste keine, was das ist, aber ich habe mir das angehört und fand das ganz toll. Und so blieb ich da hängen dann auch, gell? Und die haben am Sonntag dann Reisegruppenbesprechung gemacht, haben Anmeldungen gemacht und ich habe mich spontan angemeldet und bin auch mit dieser Gruppe dann nach Indien geflogen.
Hattest du denn inzwischen noch ein bisschen mehr Informationen als dieses eine kleine blaue Büchlein?
Also in der Zwischenzeit hatte ich dann etwas mehr Information, und zwar das blaue Büchlein, das hat er mir wieder weggenommen. Er hat es mir auf dem Schreibtisch von ihm hingeschoben und hat mich dann so angeschaut, ganz tief, wusste ich heute noch, und dann nimmt er das Büchlein zu sich, schmeißt es wieder in seine Schublade und sagt, nein, Sie können sich selber ein Buch bestellen. Da drüben ist der Hugendubel, da gehen Sie hin, die haben alle Bücher. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich möchte dieses Buch Ich Bin. Und dann hat die Frau gesagt, im Computer nachgeschaut, gesagt, nein, das können wir Ihnen nicht geben. Das gibt's nur von dieser deutschen Vereinigung von Sai Baba. Aber wir können Ihnen ein anderes Buch bestellen. Gell? Und das haben die gemacht und haben es mir dann ins Geschäft geschickt. Ich hatte ein Geschäft in Pasing in München.
Aber das kleine blaue Buch hast du dir auch bestellt.
Ja, ja. Dieses Buch, ich habe immer mit mir rumgeschleppt und nie gelesen. Nee, ich konnte damit nichts anfangen. Ich konnte nicht. Im Geschäft, wo ich mein Mittagessen immer eingepackt habe, da lag immer das Buch unten drin. Gell? Im Nachhinein habe ich es gelesen und finde es jetzt wunderschön und toll. Aber damals, ja, das hätte ich mir an den Kopf geschmissen. Ich hätte nichts anfangen können damit.
Welches Buch haben Sie dir dann bestellt?
Ah ja, und das kam dann per Post. Das hieß Der Heilige und der Psychotherapeut. Das war wahrscheinlich für mich, weil ich ein sehr kopfgesteuerter Mensch war, um das zu verstehen, was da vor sich geht, musste es dieses Buch sein.
Okay, also Der Heilige und der Psychotherapeut.
Und dann kam der Tag eines Tages, da hatte ich Probleme, große Probleme mit meinem Geschäft. Ich musste entweder raus oder ich musste mehr bezahlen oder was auch immer. Und dann haben wir Versammlung einberufen, der Hausbesitzer und mit mir und meinen damaligen Lebensmutter. Und es ging alles gut hinaus, weil vorher sah ich das Buch noch, bevor die Leute kamen, und kniete mich vor den Korb hin und sagte, und du hilfst mir heute, bitteschön. Ich weiß nicht, wer du bist, aber irgendwas musst du jetzt mal machen. Du hilfst mir heute, bitte. Und es ging alles gut. Also dieser Er hat geholfen. Und dann sind wir nach Hause, mein Freund ist ins Bett gegangen und ich auch. Und ich habe eine ganz kalte Nordwohnung gehabt zu dem Zeitpunkt. Und in der Nacht stand ich dann mal auf und dachte, ich suche jetzt noch eine zweite Decke. Und setzte mich aber an den Küchentisch hin, da lag das Buch. Und ich öffnete das Buch, es war in der Früh um 2. Ich öffnete das Buch und begann zu lesen. Es waren vielleicht 2-3 Seiten. Und plötzlich hatte ich ein Gefühl der Wärme, der Liebe. Also zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, was ich hatte. Jedenfalls war ich in Geborgenheit eingehüllt. Wie wie in so Daunendecken eingehüllt. Und so ging ich dann wieder ins Bett und schlief bis zum Morgen durch. Das war mein erstes Sai-Baba-Erlebnis mit seinem Buch. Ja, und dann bin ich dann mit der Gruppe eben im Sommer dann nach Indien geflogen, nach Puttaparthi. Das war Anfang August. Und in Baba war in Puttaparthi. Und also
Kulturschock?
Für mich war das alles ein Schock, wollte ich gerade sagen. Das war alles. Damals gab es für so große Gruppen ja nur die Scherz. Dieser Scherz stürzte da rein und sagt, das ist der Backe nicht. Das ist 150 Frauen nebeneinander liegen, das gibt es doch nicht. Ja, hatten aber in München die tolle Anweisung gekriegt in der Gruppe, in der Vorbereitung. Du brauchst einen ameisensicheren Koffer, du brauchst eine Nylonschnur und du brauchst ein paar Schals oder Saris, wenn du hast. Und dann kannst du dir deine eigene Abgrenzung und Ecke machen. Und das war eine tolle Empfehlung und so habe ich es dann auch gemacht.
Das war dann in welchem Jahr?
1990, der August war das.
Da gab es ja, glaube ich, die Nordhäuser auch noch gar nicht.
Nein. Da stehen jetzt die heute Nordhäuser. Da war alles Schett. Da, wo Schett Nummer 1 von den Alten ist und von den Eingesessenen bis hinter. Das war alles Schett aus Neuer. Ja, für Familien, für Inder, für Westerner. Und ja, es war gewöhnungsbedürftig.
Wie war die erste Nacht?
Die erste Nacht war sehr nervig, weil durch das, dass ich dann am offenen Fenster lag, die Geräusche von alle von außen intensiv hörte. Und der Nachtwächter kam immer vorbei, regelmäßig, was weiß ich, zeitweise jetzt nicht, alle halbe Stunde vielleicht, und stampfte mit seinem Metallstock in die Erde und auf die Steine. Und dann sagte er, was ist denn das, will der uns wach halten? Und am anderen Tag sagte mir eine Mitbewohnerin, nein, das muss der machen, weil da gibt es so viele Schlangen und Skorpione. Und man stampft ja auch, wenn man weiß, da ist eine Schlangengegend, stampft mit den Füßen und der stampfte halt mit seinem Stock.
Sehr, sehr beruhigend, ne, zu hören.
Ja, sehr. Aber die späteren Nächte schlief ich dann ganz tief und fest. Das war nur der anfängliche Schock.
Dann der erste Darshan.
Der erste Darshan, der zweite Darshan, mehrere Darshan, alle gleich. Dieser buschighaarige Mann ging immer vorbei. Ich saß immer weit hinten, hatte nie die Gelegenheit nach vorne. Hatte er den Wunsch nicht, ich kannte ja die Regeln gar nicht. Gell? Ich sah nur immer von hinten, wie er da kam, mit den Leuten vorne gesprochen hat. Das war ja nur der alte Darshan-Platz, gell, mit der schmalen Säule und seinem Gebäude dahinter. Aber es war wirklich erkennbar, er ignorierte mich total. Also kann natürlich mein Ego auch gewesen sein, gell? Ist nicht ungewöhnlich. Ich hatte ja richtig big, großes Ego, wie ich da hinkam. Gell? Ich komme und der schaut mich nicht an. Ja, so eine Frechheit. Der weiß ja gar nicht, dass ich da bin. Ja, was passiert denn hier? Ja, da gehe ich doch wieder. Ich
habe den weiten Weg gemacht von Deutschland, ne?
Ah, so weit komme ich her und dann, der schaut nicht einmal, nur seine Lieblinge da vorne, was halt so das Ego alles sich zusammenbastelt, gell?
Wunderbar.
Ja, ich sehe das noch vor mir. So vergingen die Tage, 2 Wochen vergingen so. Und, aber ich war, wie gesagt, in einer ganz schlechten körperlichen und gesundheitlichen Verfassung. Und ein mitweisender homöopathischer Arzt sagte, du musst jeden Tag 2-3 Kokosnüsse trinken, das beruhigt, ist nichts von indischer Seite, das würde dich noch mehr noch mehr Schmerzen verursachen und belasten. Und das habe ich dann gemacht. Und es ging mir wirklich besser dann. Natürlich im Nachhinein, jetzt wissen wir, wer da noch mitgeholfen hat. Das ist ganz logisch. Und in der Zwischenzeit schrieb ich dann einen unendlich langen Brief. Da musste ich jetzt alles niederschreiben, was ich so fühlte und was mich ärgerte und so. Und diesen Brief hatte ich dann ein paar Tage bei mir. Nachdem ich mal hinten saß, habe ich ihn in meinem Schoß gehabt.
Sag mal, ist es zu persönlich, wenn du ein bisschen sagst, was du da geschrieben hast?
Nee. Ist überhaupt nichts mehr persönlich. Ich habe ihm eben geschrieben, dass ich so schwer krank bin und dass ich darunter leide und dass ich das Gefühl habe, er hat mich gerufen, aber er kümmert sich überhaupt nicht um mich, er schaut mich ja nicht einmal an. Und so halt das ganze Klagen eines Egos. Ja, das ist meine letzten Brieflein an ihn muss ich jetzt wirklich vorwegnehmen. Das waren nur noch 3 Wörter, wo ich immer wieder geschrieben habe, wo er mir das erste Mal dann einen Brief abgenommen hat, dann den Kodai-Kanal. Also dann stand da bloß drauf, ich liebe dich oder einfach nur, ich danke dir oder mehr fiel mir überhaupt nicht ein, was ich ihm danken oder sagen könnte. Aber wie gesagt, zum Anfang zurück, da war das alles ganz heavy und hart. Und es kam dann der Tag, wo ich gesagt habe, so, mir reicht's jetzt. Eine Mitbewohnerin, die sagte dann, du weißt was, fahren wir doch zur Amma. Die kenne ich, die ist ganz lieb. Das brauchen wir jetzt. Jemand, der uns in die Arme nimmt. Sie war krank, mit hohem Fieber gelegen und konnte dann doch nicht mit. Und ich ging aber raus aus dem Ashram, bestellte mir ein Taxi und sagte, mir ist das alles egal. Dieser Mann, der will mich nicht. Also gehe ich zu meiner Mutter und fahre mit dem Auto nach Kerala. Und habe gebucht, habe bezahlt. Und ging zurück in den Ashram und an dem Tag, also 3 Tage vor der Abreise war das, fuhr ein kleines rotes Auto an mir vorbei und da saß dieser Mann mit den buschigen Haaren hinten drin und strahlte mich an, drehte sich um und weil er fuhr ja an mir vorbei, drehte sich um und strahlte wie 1000 Sonnen.
Und du bist dahin geschmolzen?
Nein. In meinem Ärger, ich habe nur gesagt, du kannst mich überhaupt nicht mehr umstimmen. Ich fahre. Also dann, der nächste Morgen da schon, da passierte dann was. Und zwar saß ich plötzlich in der zweiten Reihe, ungewöhnlich für mich, und er kam. Ging aber wie gewohnt vorbei, links nahm er Briefe, rechts nahm er Briefe, da materialisiert er wie Butti aus seiner Hand. Und mir war das alles sowas von egal. Ich wollte eigentlich wirklich nur noch weg. Und dann schaute ich im Boden rein und überlegte, wie ich da nach Kerala komme. Und plötzlich riss mich eine Energie hoch. Ich schaute nach oben und er stand vor mir. Und wie er da so vor mir stand, mich anstarrte. Er starrte mich an. Die Augen wurden immer größer, immer größer. Ich glaube, ich wurde immer kleiner. Und diese Augen drangen durch meine Augen in meinen Körper. Er nahm von meinem Körper Besitz, im Nachhinein betrachtet. Ich wusste nicht, was weiter passiert. Er ging weiter. Mich schüttelt es bloß noch. Ich habe nur noch geweint. Also im Nachhinein betrachtet, absolute Reinigung des Egos wahrscheinlich, nehme ich an. Und die Tasche war vorbei und es sollte zum Bhajan übergeben. Die Leute haben zu dem Zeitpunkt den Dashanplatz verlassen und durften dann später wieder zu den Bhajan rein. Ich konnte nicht aufstehen, ich war wie gelähmt, ich saß da am Boden. Und 2 Sevadals mussten mich tragen, schleifen auf die Seite, an die kleine Mauer haben sie mich hingesetzt. Und da heulte ich dann unentwegt weiter. Ja, und das, sie setzten mich so hin in Richtung, dass ich das Haus sehen konnte. Baba gab Dashan und kam aber immer wieder raus, schaute in meine Richtung, lächelte, ging wieder rein. Also bestimmt 3-mal war das, vielleicht 4-mal, ich weiß es nicht mehr. Und das beruhigte mich dann wieder. Also um das zusammenzufassen, mein Brief war verschwunden, er nahm Platz in meinem Körper und ich fuhr nicht zu Amma nach Kerala. Der Wunsch war absolut weg, ich habe wieder alles gestrichen, habe mein Geld zurückbekommen, kein Problem. Also mit der ganzen Gruppe waren wir 3 Wochen in Butterbarte und es blieb mir ja noch eine Woche oder 5 Tage waren es dann bloß noch mit dem Ganzen hin und her. Und ich habe ausgemacht, wir treffen uns alle in Bombay zum Abflug am Flughafen. Also ich buchte einen Flug nach Goa.
Bisschen Entspannung am Meer oder warum?
Am Meer, ja, es war ja aber schon Ende August, Anfang September und konnte nicht baden. Die Wellen waren zu hoch, zu raff. Es ist ja die Nordseite da von Goa. Und dann bin ich dort in ein Hotel, das war sehr angenehm. Und ich habe unentwegt Tagebuch geschrieben, die ganze Zeit, vom ersten Tag an. Alles festgehalten. Und es kam also in der ersten Nacht, ich war toll, also heißes Wasser nach Aschwarmaufenthalt und angenehmes Essen. Und ich ging zu Bett und wie ich da so das Licht ausmache und liege da in meinem Bett, sehe ich plötzlich, wie Sai Baba vor mir steht am Fußende und strahlt mich an wie 1000 Sonnen und sagt, bist du jetzt glücklich? Ich konnte nichts sagen, ich hab nur mit dem Kopf genickt. Also ich war überglücklich. Das war mein erstes Erlebnis mit ihm. Und dann haben wir uns am Flughafen getroffen, da hatte ich dann ein schlechteres Erlebnis nach Goa. Da wurde ich entführt mit einem Taxi, weil ich hatte ja keine Ahnung, allein gelassen aus der Gruppe. Also das war ja mein eigener Wille. Ich kannte nichts von dem Prepaid-Taxi. So zischte ich mit meinem Kopf raus aus dem Flughafen und da kam ein Taxifahrer auf mich zu, schmiss meinen Koffer in seinen Kofferraum, schubste mich in seinen Rücksitz, versperrte alle Türen und fuhr mit mir in einen Slum und wollte Geld. Und dann habe ich 100 D-Mark, damals hatte ich noch, die habe ich ihm freiwillig gegeben, habe gesagt, da hast du es. Und dann hat er mich ins Auto eingesperrt und kam wieder zurück, schmiss mir die 100 D-Mark wieder zurück, weil kann er nicht wechseln als Inder, wusste er nicht, ich wusste es auch nicht. Aber in der Zwischenzeit hatte ich Ganesha in der Hand. Ich hatte ein wunderschönes Ganesha-Bild in meinem Pass und hielt dieses Bild vor seine Augen. In dem Moment sagte er, ich bringe dich jetzt zu dem Hotel, wo ich hin wollte, eigentlich von Goa kommend, um ein paar Stunden auszuruhen bis Mitternacht, bis der Flug zurück nach Deutschland ging. Aber nur, wenn du niemandem was sagst. Ja, aber dann fuhr er mich tatsächlich zu dem Hotel. Und dann in der Nacht habe ich noch ein bisschen geschlafen und ein bisschen was gegessen und dann am Flughafen und wieder zurück nach Deutschland. Ich hatte die ganze Geschichte dann in mir erstmal aufarbeiten müssen, aber meine Krankheit hatte ich vergessen, weil es ging mir so gut körperlich, als wenn ich überhaupt nie was gehabt hätte.
Also du hattest keine Schmerzen mehr wie vorher?
Keine Schmerzen mehr, keine anderen Symptome, die sehr stark waren.
Das hast du erst in Deutschland wieder gemerkt?
In Deutschland. Durch das Ganze, was da alles passiert ist, habe ich ganz vergessen, warum ich eigentlich nach Indien geflogen bin. Ja, also das war weg und dann ist das Monate vergangen und dann hat mich der Arzt eines Tages angerufen und hat gesagt, ja, Sie sind ja wieder zurück. Frau Tan, was ist denn los mit Ihnen? Warum kommen Sie denn nicht? So, wieso? Mir geht's doch gut, ich brauche doch keinen Arzt. Und dann sagt er, nein, wir müssen schon eine Nachuntersuchung machen. Mich interessiert das schon wirklich sehr. Und stellte dabei fest, es ist alles wie neu, als wenn nie irgendetwas gewesen. Ich habe Ihnen doch gesagt, wenn Ihnen jemand helfen kann, dann nur dieser Mann in Indien. Also dieser Arzt war ein sehr kluger Mann. Er hat das Wort Gott vermieden oder Heiler oder so. Mit dem hätte ich nichts anfangen können zu diesem meinem Zeitpunkt. Da wäre ich auf und davon sofort. Darum hat er das Buch, das Büchlein sofort wieder, das fiel ihm wahrscheinlich ein oder Baba hat ihm gezeigt, wo die Grenze ist für mich, das Erfassbaren. Also ich kam zurück, geheilt, absolut geheilt. Das war mein erstes. Und weil ich eine typische Deutsche bin, die sehr treu ist, bin ich heute noch beim Baba. Dankbar für seine Heilung.
singt Halleluja unserem
Okay, zweite Reise?
Zweite Reise, also ich ließ dann 1990, 1991 ließ ich aus. Ganz normal, wenn es einem Menschen zu gut geht, dann braucht er das ja alles gar nicht mehr. Und 1992 kam ich dann wieder und das war dann in Whitefield. Auch wieder mit der Münchner Gruppe. Und beim zweiten Dachschauen saß ich ganz vorne, wenn jemand weit viel kennt, wo die Frauen sitzen. Also vorne sitzen die Sängerinnen und die VIP-Damen und dahinter dann die, so wie wir alle, ganz normal. Und dann kam Baba und hinter mir saß eine Frau, die kannte ich auch von München. Sie saß so schräg hinter mir, also ich konnte sehen, was mit ihr passierte. Baba kam und damals war das auch noch so, dass man Bonbons mitnehmen konnte an den Dachschauplatz, wenn man Geburtstag hatte. So, vor mir saß eine Frau mit einem Tablett Bonbons und Baba in der Fülle langte er in die Bonbons. Blöderweise waren das eckige Karamellbonbons.
Die tun weh, wenn man die abkriegt.
Und er warf sie mit voller Wucht auf uns zu. Und eines muss wohl mit der vollen Kante mein Kronenchakra erreicht haben. Und ich schrie auf, au! Baba drehte sich um, er war schon ein paar Schritte weiter und lachte. Also so herzhaft. Und dann ging er am Block entlang und den nächsten schmalen Weg am Eck bog er wieder ab und da schmiss er wieder Bonbons. Und deswegen traf er mich wieder. Weil ich schaute in die Richtung, er traf mich am dritten Auge. Wieder au. Er lachte. Das fand er so lustig. Und hinter mir, diese Frau aus München, wie sie mir später erzählte, sie wollte Baba prüfen mit seinen ganzen Wundern und was da alles passiert. Sie war auch das erste Mal da und hörte nur von diesen Wundern, was da alles geschieht. Und dann, sie hatte ein weißes Plastikkuvert dabei und da hatte sie was Geschriebenes drin. Und die Plastiktüte war mit dem Druckknopf zu. Aber in der Plastiktüte, wie Baba weit hinten vorbeiging an den nächsten schmalen Weg, waren in der Plastiktüte 5 Bonbons in der verschlossenen Plastiktüte. So, das war ihr Wunder, das sie sich vorgestellt. Konnte sie als Wunder annehmen. Ja. Und sie wurde dann später auch Baba Devotee. Da hatte ich ein wunderschönes Erlebnis. Bekam Reihe 1 und Baba kam ganz schön langsam und ich konnte ihn beobachten. Und er blieb vor mir stehen, nahm über meinen Kopf Briefe, sprach mit einer Frau neben mir und die schubste mich dann. Also ich starrte nur nach oben, was macht er denn jetzt? Und sie deutete auf die Füße und dann erst, denke ich, Baba steht vor mir. So, und dann durfte ich seine Füße berühren mit beiden Händen, beide Füße. Und das war ein Erlebnis, es war ja das erste Mal, dass ich die Füße berühren durfte. Wie wenn mich irgendeine Energie hochhebt. Also es war ein unglaubliches Erlebnis. Ich war dann auch den ganzen Tag wie im siebten Himmel, habe mit niemandem mehr gesprochen dann und bin dann in meinem Zimmer im Hotel verschwunden und ging nachmittags schwimmen. Und dann beim gleichen Aufenthalt durfte Baba nochmal die Füße berühren.
Ja. Gab es da den Baum noch?
Zu meinem Zeitpunkt nicht mehr. Der war weg.
Schade, ne, wenn man diese Bilder sieht.
Ja, und das muss so toll gewesen sein. Ich sehe ja manche Filme mit Krishna und wie Baba dann wie Krishna da spielt und dann alles selber dekoriert, die Statue von Krishna und alles. Das
hat Baba selbst dekoriert?
Ja, da gibt es einen ganz hübschen Film mit Whitefield, wo dieser heilige Baum noch stand. Und Baba kam dann morgens und hat dann ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht immer, ich nehme an Festtagen, die Jasmin-Girlanden, und da geht es um Krishna geschlungen und richtig schön hat er das gemacht. Und so hautnah, also da waren die Leute dann um ihn rum und die Studenten und
ja, schade, dass der weg ist und auch schade hier in Puttaparthi, dass das alles so verändert ist. Aber wir haben damals ja in Regen und Schnee gibt es ja nicht, Sonne, immer draußen gesessen und es war natürlich anstrengend. Von daher ist es jetzt schon gut so, ne?
Ja. Alles überdacht und wie wir da in Whitefield waren, das war damals auch, ich glaube 93, plötzlich war Baba verschwunden mit seinem Auto. Und kam dann erst wieder am nächsten Tag. Ja, was hat er gemacht? Da hat er dann erzählt, dann eben, ja, er musste jetzt unbedingt, weil sich der eine oder andere vielleicht gewundert hat, dass Baba plötzlich weg ist, ohne dass einer was weiß. Normal weiß man das ja immer. Er musste weg, weil die so viel Blödsinn gemacht haben in Puttaparthi an der Darshan-Halle, in der Kolbandhalle, mit dem Schiebedach.
Ich habe es einmal offen gesehen. Also das Schiebedach war zu, er kam rein, guckte nach oben, machte seine typische Handbewegung und das Dach ging auf und alle lachten. Er lachte auch.
Und er hat wahrscheinlich getestet, ob es überhaupt noch geht oder ob es schon eingerostet. Ja, und dann, es hat reingeregnet, sogar auf die Veranda, wo Baba sitzt. Das war alles klitschnass und hat ewig durchgeregnet. Und seitdem mache ich das nicht mehr auf.
Okay. Du schreibst ein Buch, das heißt, du hast noch ganz viele Erlebnisse. Ja. Erzähl.
Ja, ich habe viele Baba-Träume gehabt von Anfang an.
Erzähl.
Wie ich zurückkam nach dieser Heilung, ging ich natürlich wieder zu dem Arzt, nachdem er mich gerufen hat und sagte also, was er mir empfehlen würde, doch auch Sitzungen zu nehmen bei seiner Frau. Die ist Psychotherapeutin, macht Gesangs- und Klangstherapien. Und hilft diesen aus therapierten Menschen auf diesen Weg. Ich gehörte damals ja zu den austherapierten Menschen, aber obwohl ich dann geheilt war, wollte er doch gern, weil ich psychisch ja irgendwie doch nicht ganz so richtig tickte wie alle anderen Menschen.
Ach, er tickt schon richtig, ne?
Ja, was ist schon richtig und was ist falsch? Es ist nicht feststellbar, glaube ich, gell? Also. Und dann hat die immer Wochenendsseminare gemacht und sie machte auch so Meditationen und sie hatte zwei ganz große Bilder, ein großes Jesusbild, ein großes Sai Baba Bild und das konnte man sehen, wenn man lag und konnte man auf das Bild sehen, das war einmal die Situation, sie sagte jetzt entspann dich, schau, geh in dein drittes Auge, damals lernte ich schon, was das ist dann, konzentrier dich da drauf und ich helfe dir dabei. Sie kniete bei meinen Füßen und presste da, wie auf dem Harmonium, unterschiedlich meine Zehen. Und was dabei rauskam ist, mit geschlossenen Augen sah ich, Jesus hatte weißes Kleid an und hatte plötzlich Babas Wuschelkopf auf. Und Babas orangenes Kleid, da saß nun plötzlich Jesus sein Kopf drauf. Jetzt hat es ganz klar, diese beiden Bilder, ganz, ganz klar. Dann habe ich die Augen aufgemacht und war es wieder weg. Und dann, ja, ich war ganz baff, dass ich überhaupt sowas sehen konnte. Gell? Und der nächste Traum war in der gleichen Situation, gleichen oder selben Situation, liegend. Und sie drückte wieder meine Zehen. Hauptsächlich der große Zeh, glaube ich, war das, was ja mit dem Kopf zusammenhängt. Und ich sah vor mir eine staubige Wüste, so eine unbewachsene Fläche, steinig, staubig, grau, beige. Und grau-beige, farblose Menschen gingen alle in einer Masse in eine Richtung. Und in dieser Richtung sah man in der Weite, da war alles grün. Oh, dachte ich, was ist jetzt das? Da richtig, da hast du so eine Vision und denkst ganz normal noch, was ist das? Und dann sehe ich das und dann kommen mir alle an der Kreuzung. Du kannst geradeaus gehen, du kannst rechts gehen, kannst links gehen, kannst aber wieder umkehren. Was möchtest du? Für mich ganz spontan, geradeaus. Ich gehe geradeaus weiter, da vorne ist grün, da gehe ich hin. Keiner von diesen Massen oder Menschen begleitete mich. Keiner wollte mit mir diesen Weg mitgehen. Und da sah ich plötzlich, wie von der Seite Barbara angeschwebt kam, sich umdrehte und mir winkte. Komm, 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 nur winkte. Und bis ich geschaut habe, bin ich genauso geschwebt, bin hinter ihm hergeschwebt und hatte ganz ein glückliches Gefühl. Und in der Zwischenzeit hatte sich mein Körper in eine weiße Federtaube verwandelt. Und der Kopf war mein Kopf mit meiner Frisur. Ich hatte damals so einen Pony. Die Friedenstaube.
Ja, super. Die Friedenstaube mit dem Pony. Wunderbar. Kann ich mir lebhaft vorstellen.
Ja, ja. Und die flog hinter Baba her. Plötzlich bremste er nach einer Zeit. Und wir sahen beide runter. War ein ganz tiefer Abgrund. Baba drehte sich um und zeigte mir auf der anderen Seite, da stand ein junger Mann mit Pfeil und Bogen. Ich kannte damals Rama nicht oder wer immer das war. Zeigte dahin und zeigte mir an, ich sollte da jetzt ihm folgen. Ich sollte diesem Mann folgen. Der war so schön, dem musste man folgen. Gab es gar keine andere Wahl.
Die indischen Götter sind alle so schön.
So schön, der musste ja hinterher. Also ich hatte keine Angst, keine Bedenken, gar nichts. Und bis ich schaute, war ich bei dem, der strahlte mich an, ging voraus und ich ging hinterher. Ja, und dann war ich wieder auf der Erde, dann war ich wieder zurück.
Also du bist leider aufgewacht, bevor du wusstest, wo er
hinging. Wo es hinging. Das weiß ich erst heute, wo es hinging.
Was meinst du, wo es hinging?
Ja, zurück ins höchste Licht. Mein Weg zurück ins höchste Licht. So ähnlich wird auch das Buch heißen. Das höchste Licht siegt immer. So viel Lichterlebnisse gehabt und das Licht war immer Sieger. Also die Göttlichkeit, die Seele, das Licht.
Erzähl noch ein Lichterlebnis.
Baba, es ist immer Baba. Mein höchstes Licht ist einfach Baba. Er ist Gott. Für mich ist er Gott. Für mich ist er das höchste Licht. Für mich ist er mein Einzig und Alles. Es ist das höchste Licht, das er verkörpert und mich führt in diesem Licht, um mit ihm eines Tages eins zu werden, als Licht, in Licht aufzulösen. Von der Form ins Formlose kann man auch sagen. Gell? Das Formlose ist dann das Licht, das höchste Licht. Da hatte ich Träume, da plötzlich war Baba da und gab da schauen und dann löste er sich wieder ein Licht auf. Also er zeigte mir immer, er ist das Licht, er ist nicht Baba, er ist nicht Form. Und es hat wirklich sehr lange gedauert, bis ich das kapiert habe dann. Die Form loslassen, auf das er uns ja in seinem letzten Jahr in seinem Körper auf Erden trainiert hat. Wenige haben es gemerkt. Und das ist das, was uns jetzt weiterhilft, das Formlose mit Baba zu gehen, zu wissen. Für mich ist ganz klar, Baba lebt in mir, Baba lebt in meinem Herzen. Ich lebe hier in Buddha Bhati, weil er da gelebt hat. Ich atme seine Luft, ich spüre sein, ich sage immer Bubble, seine Energieblase, sein mit den Regenbogenfarben. In dem darf ich leben, weil ich tue mir sehr schwer inzwischen in den Westen zu fliegen, wenn ich mal wieder ein neues Visa brauche, das wir ja neu im Heimatland kriegen dann. Also und dann, ich bin kaum dort, dann möchte ich eigentlich wieder umkehren. Gell? Wenn ich mit der U-Bahn in die Stadt fahren muss, weil ich irgendwas besorgen muss, es ist grässlich einfach für mich. Gell? Also ich möchte immer hier bleiben, bis ich sterbe, unverbrannt beim Chitavati River.
Ja, es ist grässlich, aber vielleicht sind das auch die kleinen Stolpersteine, die jetzt zeigen, ne, die Prüfung, ne?
Prüfungen würde ich es nennen, ja. Mhm. Ich hatte ja dann später die Meisterin, die mich dann über 10 Jahre hinweg geführt hat. Die sagte immer, das sind Prüfungen, du musst diese Prüfungen bestehen. Beobachte dich, du kannst nicht nur immer in der Lichtglocke leben, das geht nicht. Baba hat doch mal gesagt, viele möchten in den Himalaya und dort meditieren. Nein, das ist nicht der Weg, du sollst hier bleiben und dein Leben führen so wie es für dich bestimmt ist, so wie es für dich vorgeschrieben ist. Wenn einer sagt, ja, das weiß ich doch nicht, ja, aber das weiß doch jeder jeden Tag, wenn du aufstehst, so, was kommt jetzt? Immer sich selbst beobachten, wo stehe ich, wo ist mein Punkt, wo bin ich gelandet? Jetzt muss ich halt an mir arbeiten, dass ich stabil bin, wenn ich reise. Und da bitte ich sehr oft Meister Saint-Germain mit der violetten Flamme, sofort immer alles rauszureinigen, was unbekömmlich ist.
Aber du hast doch Baba, warum brauchst du Saint-Germain?
Das ist meine Lichtarbeit, die ich gelernt habe über viele Jahre hinweg. Die steckt so fest in mir und auch das Gefühl, ja, das, oder Erzengel Michael, der ist immer um mir, um Heilige Franz von Assisi. Du hast schon recht, für was brauche ich die? Im Grunde braucht man sie, glaube ich, nicht, wenn du voll auf Baba fokussiert bist.
Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Gehe jeder den Seinen, gebe Gott ihm Kraft und Beharren. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Gehe jeder den Seinen, gebe Gott ihm Kraft und Beharrung. Wenn sie nur gut sind, führen zu Gott.
Thema Prüfung. Du hast ja zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, wie stark dein Ego war. Jetzt bist du seit 20 Jahren hier. Wie siehst du jetzt dein Ego aus deiner Sicht, sagen wir mal?
Ja, also ich kann nicht behaupten, ich bin egolos, aber ich habe das alles nicht mehr. Ich muss, ich will. Und wenn das nicht so ist, dann also im Bayerisch würde man sagen, dann wäre ich narrisch und dann stampfe ich in den Boden und so. Das ist alles weg. Das ist alles weggewaschen. Das ist, Butterparty ist ein ganz großer Schleifstein. Weil manchmal rede ich mit Leuten, die fragen, sage ich, warum macht ihr das mit mir? Ich bin doch nur 8 Tage hier. Ja, wenn du nur 8 Tage hier bist, dann kommt aber auch ein Crashkurs. Wenn du 4 Wochen hier bist, dann macht er das ganz langsam mit dir. Du kommst ja wegen ihm und wegen deiner Karma-Auflösung. Da nichts, weil es so schön ist da und so viele grüne Pflanzen sind oder die Heiligen alle da sind, so in Statuen. Nein. Man muss sich wirklich vor Augen halten, was erwarte ich mir, wenn ich noch Butterparty pflege? Was passiert mit mir? Dann hast du deinen Durchfall, der Übelkeit, das ist das Obligatorische von Anfang an. Und dann langsam baut er dich wieder auf und den letzten paar Tage bist du glücklich, sodass du wieder die Lust hast, wieder zu kommen. Aber ich war 7 Jahre in der Westernkantine, jeden Tag zwischen 6 und 7 Stunden gearbeitet, manchmal öfter. durfte mein eigenes Fahrrad, Baba hat das unterschrieben, durfte mit meinem eigenen Fahrrad von mir aus durch den ganzen Ashram fahren zur Westernkantine, was damals noch unüblich war. Und es machte mir alles große Freude, da dort Baba zu dienen. Und es ist, darf ich nur dazu sagen, es ist eine Crash-Karma-Auflösung. Nicht Buddha-Pati ist die große Karma-Auflösung der Schleifstein. Die Western-Kantine kann ich jedem nur empfehlen, um egolos zu werden. Weil da bist du nichts, da bist du niemand. Weh, du parierst nicht. Was habe ich da geweint und hilflos und habe die Salatbar gemacht und habe das Talent für tolle Salatsoßen. Und am Schluss, das war 2010, bevor Baba ging, zur Weihnachtszeit sagte Baba, nachdem er mich ja 25 Jahre auf seine Stimme in mir trainiert hat, sagte Baba zu mir, du kannst jetzt die Kantine verlassen, du kannst gehen. Und da kam mein Ego wieder auf. Ja, Baba, ich kann doch jetzt nicht gehen. Jetzt ist Weihnachtszeit, die brauchen mich doch. Und dann sagte Baba nochmal, du kannst die Kantine verlassen, du kannst gehen. Dein Job ist vorbei. Seva ist Seva, alles zu seiner Zeit. Ach, Baba, aber die Westerner, die reisen doch erst ab nach Silvester. Es geht doch nicht. Und nachher kam seine Stimme, okay, dann bleib bis nach Silvester. Aber die geschäftige Yolanda, weil mir hat wirklich mein Job Spaß gemacht, blieb. Ich habe es vergessen. Ich habe das wirklich vergessen. Und das ist ein Punkt, das sollst du niemals machen, wenn Gott dir Anweisungen gibt, das einfach zu vergessen, in den Hintergrund zu schieben. Gell? Es war ja da, aber war im Hintergrund. Ich blieb und Baba hat wahrscheinlich gewartet und gewartet und gewartet. Und dann konnte er wahrscheinlich nicht mehr warten. Und dann hat es am 17. Januar einen Knall gemacht. Weil wenn du auf Gott nicht hörst, gibt er dir so eine Watschen, dass du wirklich nicht mehr aufstehen kannst. Und ich musste ja in die Kantine, musste meine Salatsoßen vorbereiten. Und ich ging wohl etwas unbedacht, blieb mit meinen Fußspitzen hängen und stolperte ganz normal. Und ich wollte mich abfangen, es ging nichts. Ich war wie ferngesteuert und knallte mit meiner Schulter auf den Boden. Diese Schulter, also das war unglaublich, das hat sowas von geschmerzt. Man hat den Krach gehört, hat es gemacht und dann war die Schulter gebrochen. Also das war die Antwort auf Baba, da hast jetzt der Westernkantin, du hältst nicht selber davon ab, jetzt muss ich dich stoppen. Und es war da schon Zeit, kein Mensch unterwegs, ich konnte nicht mehr um Hilfe rufen und ich lag da am Boden, konnte mich nicht mehr absetzen, weil mir alles wehtan hat. Und dann, wen hat Baba geschickt? Die Maria vom General Hospital, die 20 Jahre für Baba auch schon in der orthopädischen Klinik gearbeitet hat, in Whitefield. Diese Person hat aber geschickt. Die hat sofort zum Telefon gelangt und hat eine Ashram-Ambulanz gerufen. Und der kam dann. Ich musste mich inzwischen übergeben von den Schmerzen. Also dann haben sie mir zuerst den General Hospital und dann haben sie mir eben ins Super Special. Und das ist eine irre Geschichte, die Heilung von der Schulter. Die haben mich sofort geröntgt und haben einen Bruch festgestellt. Und nachdem ich unentwegt Schmerzen hatte, kaum atmen konnte, mir übel war, stellte sich heraus, die Schulter war in 4 Brüche geteilt. Und da haben die gesagt, so, jetzt müssen wir mal schauen. Die im Super Special Hospital, die haben jeden Abend Meeting, alle Ärzte. Egal, ob die Krebsabteilung oder die Knochenabteilung oder die Herzabteilung, die sitzen alle an einem Tisch zusammen und diskutieren ihre Fälle aus und Operationen. Und nachher kam eins auch auf den Tisch und am nächsten Tag kam dann der junge Assistenzarzt und sagt, also wir werden jetzt dann morgen früh operieren. Heute ist noch alles Vorbereitung, Blutbild und nochmal Röntgenbild und das ist es. Und wir werden das aufschneiden und innen zusammennageln. In dem Moment kam die Stimme Babas in mir und sagte, nein, no cut, no blood. Also kein Schnitt und kein Blut. Übrigens, Baba kann kein Blut sehen, der ist ja einmal bei Operation dabei gewesen im Super Special Hospital und ist umgefallen. Gell?
Nee.
Ja.
Das ist doch ein Gerücht.
Finde ich ja witzig. Nein, das von einem Arzt, der wo dabei war. Das ist kein Gerücht. No blood, no cut, hat er da gesagt. Dann habe ich zu dem jungen Arzt gesagt, no blood, no cut, das ist Babas Antwort. Was gibt es noch für Solution? Und dann sagt er, es gibt noch, dass man von außen nagelt. Und das sind dann diese langen Nägel. Und da werden dann die vier Teile dann zum Hauptknochen. Und habe ich das am Baba gesagt. Und dann sagt er, no, no, it's also blood, no. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt hat, was machen wir jetzt? Baba möchte es alles nicht. Und der hat das voll ernst genommen, der hat mich total ernst genommen. Und der Arzt hat gesagt, ja, das spinnt die Frau oder was. Aber nein, vollkommen ernst. Und dann hat er gesagt, ja, es gibt nur noch eine Möglichkeit, den ganzen Arm dann zu bandagieren und das 3 Wochen lang so lassen. So dass keine Bewegung ist, dass das zusammen. Und ob es dann zusammenhält, ist auch noch gesagt, also Sie können bestimmt den Arm nicht mehr am All bewegen. Sag ich, naja, ich bin ja in einem Alter, wo das nicht so wichtig ist. Zum Kassieren in der Westernkantine kam wieder, automatisch wird schon weichen. Ja, und dann haben die das gemacht mit dem Bandagieren. Und dann mussten die aber per Computer diese 4 Teile zusammenpuzzeln. Und vorher habe ich aber noch gesagt, wisst ihr was? Ich habe klinischen Tod erlebt in Zusammenhang mit einer Narkose. Also wenn ihr mir dazu eine Narkose geben müsst, dann warne ich sie. Diesmal lasse ich mich nicht mehr zurückschicken. Gell? Und dann hat der Arzt gesagt, ja, das glauben wir, das gibt's, das wissen wir, dass das gibt. Dann geben wir ihnen einen Cocktail. Also einen Cocktail. Ach, der war lecker. Der Cocktail war lecker. Da war ich hinterher wie auf Wolke 7. Den ganzen Tag und alles. Und es ging alles gut und die bandagierten meinen Arm. Und so hat mich Baba dann weitergeführt. Ich war im großen Saal mit 10 Frauen und dann hatte ich einen Babatraum nach dem anderen. Dann zeigte er mir einen Strand und die Palmen hingen über den goldenen Strand ins Meer. So wichtige, kitschige Aufnahme. Gell? Und das hat mich über das hinweg. Und das ist dann passiert. Ein Freund hatte etwas vorbereitet für mich in Colombo, eine Ayurveda-Klinik. Und da war genau der Strand, wie ich da ankam. Baba führte ihn dahin. Er war auf der Suche in seinem Auto. Und Baba führte ihn, fahr geradeaus, fahr links. Und er war schon ganz durcheinander und fuhr geradeaus weiter, Endstation. Er sagte, Baba, da ist aber nichts mehr. Nein, du hast ja nicht gehört, wo ich gesagt habe, links. Fahr zurück und biege da jetzt ein, in dem Fall rechts. Und dann ist er da rein und sah dann, das ist eine Ayurveda-Klinik. Gell? Und dann kam er da an die Rezeption und da sah er einen jungen Mann, ein Ex-Studienfreund von ihm. Dann hat er dem meine Geschichte erzählt und hat er erzählt, die Frau, die hat aber auch sehr wenig Geld. Gell? Und dann sagt dieser Mann, dieser Hotelbesitzer, sagt, ich bezahle 3 Wochen Aufenthalt, inklusive Behandlung und Essen. Also, Baba pur.
Danke dir.
Gern geschehen.
Oh.
Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war heute unser Gespräch mit Yolanda Tan. Wir würden uns freuen, wenn auch Sie mal in Ihren Erinnerungen kramen würden und sich dann bei uns melden, um uns Ihre Geschichte mit Sai Baba zu erzählen. Wenn Sie Fragen oder Informationen für uns haben, dann schreiben Sie uns. Unsere Adresse lautet info@radiosai.de. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen des gesamten Radioteams Ihre Evelyn Seliger.